So, grüße euch wieder alle zusammen. Seid trotz gestern Abend wiedergekommen, ist allerhand. Na, schön euch zu sehen. Auch ein paar alte Kameraden, Sasser da und so. Mongolei, das war schon interessant. Ich war noch nie so hilflos wie da im Gefängnis in der Mongolei. Weil erstens kenne ich mich mit Knastis nicht aus und zweitens kenne ich die mongolische Mentalität nicht. Du hast keine Ahnung, was die für einen Sinn für Humor vielleicht haben. Man weiß überhaupt nicht, wo man beginnen soll. Das Gute ist, dass das Evangelium für alle Menschen gilt. Das stimmt, glaube ich, schon. Aber wie man es rüberbringen kann, das ist immer die Frage. Übrigens, für euch ganz hinten, mein Sitz ist frei geworden. Da kann sich gerne jemand hinsetzen, der ist einfach frei, aber wie ihr das gerne möchtet. Gell? Das Thema für heute Abend ist eben Erfahrung von Liebe, Liebe erfahren. Und es ist meine tiefe Überzeugung, wenn dieses Leben Sinn ergeben soll, wenn wir berechtigt sagen können, das Leben hat Sinn, dann braucht es die Erfahrung von Liebe. Es genügt nicht, über die Existenz von Liebe zu wissen, sondern man muss Liebe erfahren am eigenen Leben, wenn das Leben Sinn ergeben sollte. Da gibt es einen Spruch, der heißt, die einzige Wahrheit, die wir wirklich kennen, ist jene, die wir praktizieren. Theoretische Wahrheiten können wahr sein, aber die sind nicht wahr für dich oder für mich, solange wir nicht darin leben. Und so ist es mit Liebe. Wenn ein Mensch zum Beispiel nicht liebt, das heißt, er hat keine vertikale liebende Beziehung zu Gott und er hat keine horizontalen liebenden Beziehungen zu anderen Menschen. Wenn das so ist, dann existiert dieser Mensch zwar, aber er lebt nicht. Stell dir vor, du hast keine positiven Beziehungen, weder zu Gott noch zu Menschen, dann existierst du, aber du lebst nicht. Nun, weil Gott Leben ist, ist Gott auch Liebe. Und Liebe ist die Essenz Gottes. Ich möchte heute über Liebe von verschiedenen Aspekten reden, so gut ich es kann, praktisch machen in unserem Leben. Aber zuerst einmal eine Grundlage. Liebe ist die Essenz vom Leben und die Essenz Gottes. Wenn du den Radio aufdrehst, du hörst den ganzen Tag tausende Lieder über Liebe. Wenn auch oberflächlich, aber es geht um Liebe. Danke, Viktor, das war eine gute Idee. Wasser. Eine Umfrage zum Beispiel hat gezeigt, dass Menschen am meisten aus ihrem Alltagsleben herausgeworfen werden, wenn sie sich verlieben. Da wird alles anders. Man sieht Dinge völlig anders. Verliebte Menschen, die werden ja manchmal gleichgestellt mit Geistesgestörten, weil die tun Dinge, die sind völlig abnormal. Es haut dich komplett aus der Bahn. Und es ist übrigens auch so, wenn ein Mensch eine Erfahrung mit Gott macht. Das ist auch eine Erfahrung, die einen Menschen total aus seiner Lebensbahn, aus der gewohnten werfen kann. Es ist Liebe. Und die Bibel lehrt eines ganz klar, nämlich Gott ist Liebe. Der erste Johannesbrief, das war so mein Brief, die letzten 6 Monate. Und da lesen wir zweimal, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16 zum Beispiel. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das heißt, Liebe ist überraschenderweise keine Eigenschaft Gottes. Gott hat viele Eigenschaften. Gott ist allwissend, er ist allmächtig und so weiter. Das sind Eigenschaften Gottes. Liebe ist keine Eigenschaft Gottes, sondern Liebe ist die Essenz Gottes. Gott ist Liebe. Das heißt, er kann nie anders als lieben, weil das ist, was er ist. Und übrigens, Gott hat die Menschen immer geliebt. Manche glauben ja, dass Gott uns erst lieben kann, seit Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist falsch. Gott hat die Menschen immer geliebt. Das Kreuz ist nur der Beweis seiner Liebe. Aber geliebt hat er die Menschen immer. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Gott war nie der Feind der Menschen. Die Menschen sind zu Feinden Gottes geworden, aber Gott war nie der Feind von Menschen. Das liest du in der Bibel kein einziges Mal. Gott hat die Welt geliebt. Übrigens noch etwas für die Theologen unter euch. Aber weil Gott Liebe ist, muss Gott ein dreieiniger Gott sein. Wäre Gott kein dreieiniger Gott, könnte er nicht Liebe sein. Und darum die Dreieinigkeit Gottes ist so wesentlich. Ohne die Dreieinigkeit wäre Gott nicht Gott. Möchte ich das erklären? Damit man Liebe praktizieren kann, braucht es mindestens drei Dinge. Um Liebe zu praktizieren, brauchst du einen Liebhaber. Ich rede jetzt als Mann. Dann brauchst du eine Geliebte. Und du brauchst den verbindenden Geist der Liebe. Sieh dir, nur ein Männlein und ein Weiblein zu haben, genügt noch nicht, um zu lieben. Es braucht auch den Geist der Liebe. Das heißt, es braucht drei Dinge, damit Liebe praktiziert werden kann. Wenn zum Beispiel ein Mädchen hier steht und da ruft, ich bin so verliebt, ich bin so verliebt. Was ist die offensichtliche Frage? Ja, in wen? Dann sagt sie, weiß ich auch nicht, aber ich bin so verliebt. Das gibt's nicht. Denn wenn du Liebe ausübst, brauchst du einen Geliebten. Jetzt ist die Frage, einer allein kann nicht Liebe praktizieren. Jetzt ist die Frage, ist Gott Liebe? Die Antwort ist ja. Die nächste Frage, wen hat Gott geliebt, bevor er den Menschen erschuf? Wen hat er geliebt? Andere Frage, ist Gott vollkommen? Glaubst du, dass Gott vollkommen ist? Die Bibel sagt ja. Wenn wir glauben, dass Gott vollkommen ist und Liebe ist, dann muss er ein dreieiniger Gott sein. Weißt du warum? Denn wenn Gott den Menschen schaffen musste, um lieben zu können, dann ist er nicht vollkommen in sich selbst. Ich weiß nicht, ob du muslimische Freunde hast. Ich hoffe, dass du Muslime als Freunde hast. Aber frag deinen muslimischen Freund mal, ist Allah vollkommen? Er wird sagen, ja. Dann fragst du ihn, ist Allah Liebe? Ist er Barmherzigkeit? Wird er sagen, ja. Dann frag ihn, wen hat Allah geliebt, bevor er den Menschen erschuf? Er kann diese Frage nicht beantworten. Denn Allah ist ein Monade, ein alleiniger Gott. Er kann keine Liebe üben, ohne Menschen zu schaffen. Aber wenn er den Menschen braucht, um lieben zu können, ist er nicht vollkommen. Das ist ein philosophisches Problem. Darum, Gott muss dreieinig sein, weil er Liebe ist. Und nur dann kannst du Liebe praktizieren. Und das ist das Schöne am dreieinigen Gott, bereits in seiner Einheit. Wir glauben nur an einen Gott, nicht an drei Götter. Wir haben keinen Tritheismus, sondern eine Trinität. Aber dieser eine Gott beinhaltet bereits die Vielfalt der Gemeinschaft. Darum zum Beispiel Universität, University, kommt von dem Wort Unity in Diversity, Einheit in der Vielfalt. Gott ist die erste University, die erste Einheit in der Vielfalt. Und nur darum kann Gott lieben, in sich selbst, weil er dreieinig ist. Gott ist die Quintessenz. Man hatte mal den Philosophen Aristoteles, der hat sich damit beschäftigt, was ist die Essenz des Lebens? Und Aristoteles hat gesagt, die Essenz des Lebens ist Luft, Erde, Wasser und Feuer. Und seine Schüler haben gesagt, das sind aber vier. Was ist die Quintessenz, das Fünfte, das alles vereint? Und das ist Gott. Die Einheit in der Vielfalt. Ersichtlich in der Dreieinigkeit. Darum kannst du Gott nie erklären, außer in der Dreieinigkeit. Denn nur dann ist er Liebe und vollkommen. Ein Kapitel, das die meisten von uns kennen, wenn du eine Bibel hast, kannst du gerne aufschlagen, in 1. Korinther 13. Da wird diese Liebe besungen im sogenannten Hohelied der Liebe. Und da lesen wir im 1. Korinther 13, ich lese ein paar Verse vor. Da sagt der Apostel Paulus, zuerst sagt er, ich zeige euch jetzt den köstlichsten Weg, den besten Weg. Wenn ich mit Menschen- und Engelszungen redete und hätte keine Liebe, so wäre ich ein dönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetze und hätte keine Liebe, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe und wenn ich all meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verloren gehen oder verbrennen und hätte keine Liebe, so wäre es mir nichts nütze. Das heißt, Paulus sagt, wenn du alle Erkenntnis der Welt hättest, das wäre nett, oder? Alle Erkenntnis der Welt, du, da würde ich viele Zuhörer haben. Und Paulus sagt, wenn du alle Erkenntnis der Welt hättest und keine Liebe, dann bist du nichts. Ist völlig umsonst. Und dann schreibt er noch über die Liebe so wunderschön, dass auch in nichtchristlichen Kreisen bis heute bekannt ist, Gott sei Dank. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe tut nicht groß. Die Liebe bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Und ich habe das vor Jahren schon mal probiert, meinen Namen einzusetzen. Ich möchte euch ermutigen, dasselbe zu tun. Ich mache es mit meinem Namen jetzt. Statt Liebe lese ich Hans-Peter. Hans-Peter ist langmütig und freundlich. Hans-Peter eifert nicht. Hans-Peter tut nicht groß. Er bläht sich nicht auf. Er benimmt sich nicht unanständig. Hans-Peter sucht nicht das Seine. Er lässt sich nicht erbittern. Hans-Peter rechnet das Böse nicht zu. Hans-Peter freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, er freut sich aber an der Wahrheit. Hans-Peter erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er erduldet alles. Ich habe ein Problem damit. Das stimmt nicht. Ich möchte dich bitten, setz mal deinen Namen ein und lese es ganz langsam und bewusst durch. Dann erkennst du, ich habe ein Problem. Und wisst ihr, was wir jetzt tun? Wir bleiben nicht beim Problem. Wir setzen den Namen Jesus ein. Dann liest du, Jesus ist langmütig und freundlich. Jesus eifert nicht. Jesus tut nicht groß, er bläht sich nicht auf. Jesus benimmt sich nicht unanständig. Er sucht nicht das Seine. Er lässt sich nicht erbittern. Er rechnet das Böse nicht zu. Jesus freut sich nicht über Ungerechtigkeit, er freut sich aber an der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Jesus glaubt alles. Jesus hofft alles. Jesus erduldet alles. Und das ist die korrekte Art, es zu lesen. Denn Gott ist Liebe in Christus. Und dieser Christus wohnt in mir und in dir. Und die einzige Hoffnung, die wir haben, als Christ leben zu können, ist, wenn Christus in uns wohnt. Ich möchte jetzt etwas praktisch werden. Und zwar, Jesus sagt, wenn ich in dir wohne, dann wirst du auch deinen Feind lieben, weil ich meinen Feind liebe. Dann wirst du den segnen, der dich flucht, weil ich jene segne, die mich fluchen. Ich bin es in dir, der diese Liebe leben kann, du nicht. Wie sieht das nun praktisch aus? Das größte Gebot, das wir in der Bibel haben, und hätten wir nur dieses Gebot, dann hätten wir die Essenz der Bibel, nämlich: Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt und ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das größte Gebot. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten so wie dich selbst. Jetzt, wie funktioniert das? Und wo beschreibt die Bibel, wie es funktioniert? Und die beste Beschreibung habe ich gefunden im Epheser 5, 28. Im Epheserbrief, da beschreibt Paulus, wie diese Liebe funktioniert. Und zwar beschreibt er da Ehemann und Ehefrau. Und dann sagt er Folgendes. Ich habe übrigens über diesen Vers noch nie eine Predigt gehört. Interessante zwei Verse. Epheser 5, 28. Da schreibt der Apostel Paulus: So sollen die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigenen Leiber. Möchtest du wissen, wie du deine Frau lieben sollst? Hier ist die Antwort: So wie du deinen eigenen Leib liebst. Dann schreibt er weiter: Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Das heißt, wenn du deine Frau nicht liebst, ist ein Zeichen, dass du dich selbst nicht liebst. Dann schreibt er im Vers 29, denn niemand hat jemals seinen eigenen Leib gehasst, außer man ist krank, sondern er nährt und pflegt ihn. Genauso auch wie der Herr die Gemeinde. Hier sagt Apostel Paulus Folgendes: Du sollst deine Frau lieben, so wie du dich selbst liebst. Jetzt kommt die nächste Frage: Ja, wie liebe ich mich selbst? Denn wenn ich weiß, wie ich mich selbst lieben soll, dann weiß ich, wie ich meine Frau lieben soll. Und Paulus gibt uns die Antwort. Er sagt: Ein Mensch, der sich selbst liebt, der nährt und pflegt sich selbst. Im Vers 29. Das Wort nähren kann auch übersetzt werden mit reifen lassen. Und das Wort pflegen, das sind die zwei Wörter, kann auch übersetzt werden mit beschützen. Also, wie liebe ich mich selbst? Indem ich mich selbst nähre, das heißt, indem ich reife und indem ich mich selbst beschütze. So liebe ich mich selbst. Was heißt das nun? Erstens, indem ich schaue, dass ich selbst reife. Das heißt, wenn ich mich selbst liebe, dann werde ich darauf achten, dass ich reife, als ganze Person reif werde, ein Erwachsener. Über Jesus lesen wir, im Lukas 2, 52 lesen wir: Jesus nahm zu oder er reifte an Weisheit, an Alter oder an Statur, an Gunst bei Gott und bei Menschen. Das sind die vier Bereiche, in denen Jesus gereift oder gewachsen ist. Er ist gereift an Weisheit, das ist geistig. Jesus ist gereift an Statur, das ist körperlich. Er ist gereift an Gunst bei Gott, das ist die geistliche Beziehung. und an Gunst bei Menschen, das sind die sozialen Kontakte. Diese vier Bereiche ist Jesus reif geworden. Und ein Mensch, der sich selbst liebt, der schaut darauf, dass er in diesen vier Bereichen reif wird. Darum unser Motto vom Tauernhof ist Körper, Seele und Geist. Alle Bereiche des Lebens gehören Gott und sollten wir reifen. Also erstens,
und zwar Thomas und Deborah von New Tribes Mission, die müssen ganz dringend nach Hause, wenn die hier unter uns sind.
Thomas. Okay, danke. Gute Nacht euch, gell? Also erstens, wir sollten reifen, wenn wir uns lieben. Zweitens, ich sollte mich beschützen in diesen vier Bereichen. Das heißt, ein Mensch, der sich selbst liebt, der beschützt seinen Körper. Das heißt, ich werfe meinen Körper nicht einfach weg. Das heißt, ich pumpe meinen Körper nicht mit Drogen voll. Ein Mensch, der sich mit Drogen vollpumpt, der liebt sich selbst nicht. Denn er beschützt seinen Körper nicht. Das ist das Problem. Ein Mensch, der sich selbst liebt, der beschützt sein Denken. Das heißt, ein Mensch, der sich mit dummen Dingen beschäftigt und sein Denken damit kaputt macht, ist ein Zeichen, dass er sich selbst nicht liebt. Ein Mensch, der sich selbst liebt, der beschützt seine Gedanken. Er schaut, womit er sich beschäftigt. Ein Mensch, der sich selbst liebt, wird auch seine Beziehung zu Gott schützen, geistlich. Das heißt, wenn ich mich selbst liebe, dann achte ich darauf, dass ich meine Zeit mit Jesus Christus habe, mit ihm rede. Dann liebe ich mich selbst. Und ein Mensch, der sich selbst liebt, wird auch sein soziales Umfeld beschützen. Das heißt, in welchen Kreisen identifiziere ich mich? Mit welchen Kreisen beschäftige ich mich? Wenn ich mich selbst liebe, werde ich das beschützen. Und darum sagt zum Beispiel Paulus mal zu Timotheus, hab Acht auf dich selbst und auf deine Lehre. Also, was heißt es, sich selbst zu lieben? Das heißt, wenn ich mich selbst liebe, dann achte ich darauf, dass ich als ganze Person reife und mich selbst beschütze. Übrigens, jetzt weiß ich, wie ich meine Frau lieben soll. Denn du sollst deine Frau lieben, so wie du dich selbst liebst. Was soll ein Mann seiner Frau gegenüber tun? Er soll schauen, dass seine Frau geistig, körperlich, geistlich und sozial reifen kann, ihr alle Möglichkeiten gibt, damit sie reif wird in diesen Bereichen, und der Mann wird sie beschützen in diesen Bereichen. Das bedeutet es, die Frau zu lieben. Aber zuerst musst du wissen, wie du dich selbst liebst. Und wisst ihr, was ich herausgefunden habe über die Jahre? Früher in der Gemeinde, ich weiß nicht warum, da wurde immer gesagt, Selbstliebe. Ja, das sind ja nur die Babys in Christus. Selbstliebe, das ist egoistisch. Das ist völlig falsch. Wisst ihr, was ich gelernt habe? Menschen, die sich selbst nicht leiden können, können auch andere Menschen nicht leiden. Die einzigen Menschen, die andere Menschen lieben können, sind jene Menschen, die gelernt haben, sich selbst zu lieben. Wenn du einen Nachbar hast, der sich selbst nicht leiden kann, dann weiß ich, dass du ein Problem hast. Das ist immer so. Sag deinen Kindern, sie sollen nie jemand heiraten, der sich selbst nicht liebt. Es wird ein Desaster. Etwas anderes ist die Selbstsucht. Aber das ist eine Sucht. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Selbstlieben ist ganz entscheidend. Und da ist in der Kirche etwas völlig Falsches gelehrt worden. Das macht Menschen kaputt und nicht lebendig. Wir müssen uns selbst nähren, uns selbst annehmen und selbst beschützen. Denn nur dann bin ich in der Lage, andere anzunehmen, schützen und zu bewahren. Darum sagt die Bibel, liebe deinen Nächsten wie so wie dich selbst. Es steht ja da, schon seit Jahrhunderten. Warum lehren wir es nicht? Jetzt sagt der ein oder andere, aber weißt du was, meinen Nächsten lieben, meinen Feind lieben, meinen Nachbarn lieben, wenn du meinen Nachbarn kennen würdest, mit neuen Versuchen, so, mit dies zu spät. Ich schaffe das nicht. Und dann sagt Jesus, ja genau, und darum brauchst du mich. Wir brauchen Jesus, um den Nächsten zu lieben. Und wir brauchen Jesus, um uns selbst zu lieben. Warum tun wir uns so schwer, uns selbst anzunehmen? Gerade mit Gefährdetenhilfe. Viele Leute zu tun, die aus dem Knast kommen oder mit Drogen oder was immer, wisst ihr, was das Grundproblem ist? Die lieben sich selbst nicht. Was ist unser Grundproblem? Wir haben Komplexe, Minderwertigkeitskomplexe, die Welt ist voll davon. Adler hat sogar gesagt, das ist die Hauptmotivation, das glaube ich nicht ganz, aber es ist eine große. Was hindert uns daran, zu glauben, dass Gott uns liebt? Im 1. Johannesbrief 4,16 schreibt der Apostel Johannes, wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt und geglaubt. Wisst ihr, was ich feststelle? So viele Christen glauben das nicht. Sie haben die Liebe Gottes für sich weder erkannt, noch glauben sie es. Was hindert uns daran? Und was uns am meisten daran hindert, zu glauben, Gott liebt uns, ist eine Phrase geworden, wir singen es 100-mal in Liedern, aber die Leute glauben es nicht. Seht ihr, die meisten Menschen leben so, damit sie geliebt werden, statt dass wir leben, weil wir geliebt sind. Und dann bin ich frei und entspannt. Ich muss niemand was beweisen. Warum tun wir uns schwer? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Was uns am meisten hindert, uns selbst anzunehmen und zu lieben, ist unsere Biografie. Denn wir haben eine bedingungslose Liebe, so wie Gott sie uns in Christus bewiesen hat, in unserer Biografie nie oder kaum erfahren. Denn seht ihr, menschliche Liebe, auch die netteste, die schönste menschliche Liebe, ist zu einem gewissen Grad immer an Bedingungen geknüpft. Mehr oder weniger. Unsere menschliche Liebe, es gibt ein paar Ausnahmen, aber das meiste bleibt eine verdiente Liebe. Das heißt, wenn du mich liebst, dann liebe ich dich auch. Aber wenn du mich ständig weniger und weniger liebst, werde auch ich dich weniger lieben. Bereits ein 3-jähriges Kind weiß, wie es die Liebe der Großmutter verdienen kann. Das reibt mit der Nase ein bisschen an der Wange von der Großmutter, zwinkert mit die Augen und dann bekommt Schokolade. Aber wenn dieses selbe Kind beginnt, die Großmutter jeden Tag mit Sand zu bewerfen, wird der Schokolade weniger werden. Was lernt dieses Kind? Ich muss mir die Liebe, die Zuneigung verdienen. So wachsen wir auf. Seht ihr, in diesem Raum sitzen ganz unterschiedliche Menschen. Manche von euch haben menschliche Liebe so viel wie nicht erfahren, sondern haben Ablehnung erfahren, von jung an. Andere sind in liebenden Elternhäusern aufgewachsen, aber ob so oder so, eins kann ich euch versichern, die uneingeschränkte Liebe kennt niemand von uns biografisch. Weil mehr oder weniger wachsen wir mit einer berechnenden Liebe auf. Und diese Biografie hindert uns daran zu erkennen, dass Gott uns tatsächlich unbedingt liebt. Und liebe Freunde, bitte hört mich da. Es ist meine 150-prozentige Überzeugung aus der Bibel, aus der Seelsorge und der Psychologie, dass erst da, wo ein Mensch für sich erkennt, ich bin geliebt und gewollt, genauso wie ich bin, erst dann entsteht Freiheit. Vorher nicht. Ich möchte euch jetzt einen Vers zeigen. Das war mein Vers für 2010 im Epheserbrief im Kapitel 3. Da ist ein Gebet von Paulus aufgeschrieben und das ist mein Lieblingsgebet. Bei weitem. Epheser 3, Vers 14. Da schreibt der Apostel Paulus: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Übrigens nur nebenbei, alle Vaterschaft kommt von Gott im Himmel. Wisst ihr, ich habe schon oft gehört, ja, du kannst doch Gott nicht Vater nennen, weil da kann jemand drinnen sitzen, der hat schlechte Erfahrungen mit Vater und der verbindet dann dieses Vaterbild. Psychologisch schon korrekt, verstehe ich. Aber bitte erinnert euch, die Vaterschaft wird nie von irdischen Vätern abgeleitet. Ob gut oder schlecht. Die Vaterschaft wird vom himmlischen Vater abgeleitet. Von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Das kommt vom himmlischen Vater. Das heißt, möchtest du wissen, wie ein Vater aussieht? Dann schau auf Jesus. Denn Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Ich zeige euch, wie ein Vater ist. Wir müssen das Richtige, mit dem richtigen Bild anfangen. Sonst haben wir immer eine Entstellung. Ob es dann weit fällt oder wenig. Und dann betet Paulus und sagt, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Das ist jetzt ein langer Satz, aber dann werde ich ihn zusammenfassen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr, Vers 18, mit allen Heiligen, mit allen Gläubigen begreifen könnt, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übersteigt. Freunde, denn hier ist ein Problem. Wir sollten etwas erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Wie kann ich etwas erkennen, das die Erkenntnis übersteigt? Ich kann es nicht. Und darum betet Paulus, und jetzt kürze ich den Satz auf die Quintessenz ab. Er betet, ich bete für euch Christen in Ephesus, dass ihr die Kraft des Heiligen Geistes bekommt, um zu begreifen, was man nicht begreifen kann. Nämlich die Liebe des Christus. Und wisst ihr, was es braucht, damit du erkennst, wie sehr du geliebt bist? Eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Ich möchte euch ermutigen, betet füreinander und für euch selbst um die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht um Tote aufzuerwecken oder Dämonen auszutreiben. Viel wichtiger, dass du erkennst die Liebe des Christus. Und in dieser Liebe eingewurzelt und gegründet wirst. Denn wenn du das bist, dann bist du frei. Dann brauchst du niemand mehr was beweisen. Ich bin geliebt. Unsere Jüngste, wir haben ja drei Kinder. Die Jüngste ist die Eva Maria. Und irgendwie, immer, wir haben alle drei geliebt, natürlich, aber irgendwie die dritte hat das ganz ernst genommen. Unsere Liebe. Die ist fast unverschämt, wie geliebt die sich weiß. Was? Das ist... Die nimmt meine Bibel, die klebt ihre Bilder in meine Geldbörse. Ist ja logisch, dass ich ihr Bild überall will. Ob es mitten im Text ist oder sonst wo, ist egal. Weil ich habe sie ja lieb. Gibt ja gar nichts anderes. Aber wisst ihr, wie frei die ist? Ist mein Vorbild. Die kämpft nie um Liebe. Die weiß, ich bin hundertprozentig geliebt. Ich kann da auf den Kopf draufsteigen, der liebt mich immer. Und Freunde, das ist annähernd die Liebe, die Christus zu dir hat. Ich war vor 3 Wochen in Toronto, wo ich auf einer Konferenz gesprochen habe, eine Woche lang. Und ein lieber Freund von mir, der Charles Price, ist ein Pfarrer dort von einer großen Gemeinde. Und da haben wir uns daran erinnert, vor Jahren, 10 Jahren, haben wir gemeinsam bei einer anderen Konferenz gesprochen, das war in Australien, aber ist Ihnen egal. Und da haben wir am Abend zusammengesessen und geredet und da hat er gesagt, als er so 20 Jahre alt war, hatte er einen gewaltigen Minderwertigkeitskomplex. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, bei mir war es noch schlimmer. Ich hatte echt einen brutalen Minderwertigkeitskomplex, dass ich Dinge getan habe, für die ich mich heute echt schäme. Aber nur um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Blöde Dinge, keine witzigen. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, aber ehrlich gesagt, ich sehe, wenn ich dich anschaue, nicht mehr viel von einem Minderwertigkeitskomplex. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich dich anschaue, eigentlich auch nicht mehr allzu viel. Und Charles ist ein bekannter Sprecher, der spricht jeden Sonntag zu Millionen von Leuten im Fernsehen überall. Ein ganz guter Bibellehrer. Und dann haben wir gesagt, ja, was haben wir eigentlich getan? Haben wir Therapie gemacht, wie man Selbstwertgefühl entwickelt? Nein, nichts. Und wisst ihr, was festgestellt? Über die Jahre, in denen wir mit Jesus einfach gelebt haben, haben wir durch dieses Leben mit Jesus erkannt, wir sind geliebt. Wir müssen nichts beweisen. Das ist so eine Freiheit. Ich sage nicht, dass ich frei bin, bei Weitem nicht. Ich bin immer noch Komplexe. Aber es ist bei Weitem nicht mehr so schlimm, wie es war. Aber das hat mit der Liebe des Christus zu tun. Und dann noch etwas. Im 1. Johannesbrief steht in Kapitel 4 und Vers 18 folgendes. Da sagt der Johannes, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollendete Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, der ist noch nicht vollendet worden in der Liebe. Das heißt, wenn du wirklich Liebe erkennst, hast du keine Furcht mehr. Und ein Mensch, der sich fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Und er spricht hier vom Gericht Gottes. Er sagt, darin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir am Tag des Gerichts zuversichtliches Vertrauen haben. Freunde, ich habe kein bisschen Angst vor dem Tag des Gerichts. Ich gehe mit erhobenem Haupt hinein, weil ich zeige auf Jesus und sage, er hat alles gemacht, er hat es vollbracht. Keine Furcht. Wenn du Furcht hast, dann hast du noch nicht erkannt, welche Liebe Jesus zu dir hat. Denn die vollendete Liebe treibt alle Furcht aus. Wenn man Pädagogik studiert, warum Menschen tun, was sie tun und wie man Menschen motiviert, kann man das auf 4 Stufen reduzieren. Ich bin ganz sicher, es sind einige Pädagogen in diesem Raum. Dann wirst du das bestätigen können, was ich jetzt sage. Die niedrigste Art von Motivation, wie man Menschen motiviert, ist, wenn Menschen gewisse Dinge tun, nur um nicht bestraft zu werden. Ich nehme jetzt immer ein Beispiel von einem Kind von mir aus und dann auf Christen, damit man es versteht. Zum Beispiel, wenn ein Kind für die Schularbeit lernt, nur damit es zu Hause vom Vater nicht geschlagen wird. Und das Kind lernt dann, weil es Angst hat, wenn ich nicht lerne, dann werde ich geschlagen. Genauso ist es, wenn ein Mensch an Jesus glaubt, nur um nicht in die Hölle zu kommen. Das ist die niedrigste Art der Motivation. Die nächste Stufe der Motivation ist, etwas zu tun, damit man belohnt wird. Das heißt, das Kind lernt für die Schularbeit, damit es vom Vater 20 Euro bekommt. Und wegen der 20 Euro lernt es. Und Christen leben, ich übersetze es dann immer, tun gute Werke, damit sie mal eine Belohnung im Himmel bekommen. Das ist die zweite Stufe der Motivation. Die dritte Stufe der Motivation ist, dass ein Mensch gewisse Dinge tut, um gewisse Normen zu erfüllen. Das sagt man dann in einer Familie, das gehört sich nicht. Keiner weiß genau warum, aber das gehört sich nicht. Es gibt Kirchen, die sagen, wenn du in die Kirche gehst, mussten die Frauen einen Rock tragen. Warum genau, wissen wir auch nicht, aber es gehört sich nicht. Das tut man halt so. Oder als Christ geht man nicht tanzen, wie in der Bibel haben sie auch getanzt, aber das tut man nicht, das gehört sich nicht. Dasselbe ist mit den 10 Gebote. Man unterlässt Dinge, weil das gehört sich für einen Christen nicht. Warum lüge ich nicht? Ja, weil das gehört sie nicht, das ist unbiblisch. Sie können zwar den Nachbarn nicht leiden, aber sie quetschen ein Lachen hervor, weil das soll ja so sein. Die dritte Motivationsstufe, und dann gibt es aber die vierte, und das ist die höchste. Die vierte und die höchste Motivation, etwas zu tun, geschieht um der Liebe willen, um der Beziehung willen. Das Kind lernt für die Schularbeit, weil es den Vater und die Mama so gerne hat und ihnen eine Freude machen will. Darum lernt es. Und ein Christ, warum tut ein Christ, was er tut? Weil er seinen Herrn Jesus Christus gerne hat. Und nur diese Motivation erzeugt Einsicht, verändert meine Moral, verändert mein Denken und mein Handeln von innen heraus. Nur diese Einsicht. Wenn du Dinge tust, um nicht bestraft zu werden, dann tust du sie vielleicht nicht, aber innerlich stehst du immer noch. So wie die Geschichte, da ist Vater mit dem Auto gefahren, hinten ist der kleine Sohn und der Sohn steht auf, der Vater setzt dich hin. Der Sohn setzt sich nicht hin. Dann sagt der Vater, setz dich sofort hin. Der Sohn bleibt immer noch stehen. Dann sagt der Vater, setz dich sofort hin, sonst bleibe ich stehen und hau dir eine runter. Dann setzt er sich hin und dann sagt der Sohn, äußerlich sitze ich, aber innerlich stehe ich immer noch. Seht ihr, genau das geschieht, wenn Menschen motiviert werden mit Angst oder aus Strafe. Das ist die niedrigste Art von Motivation. Und verändert wird unser Herz nur einzig und allein durch Liebe. Seht ihr, Schuld hat mich noch nie motiviert, mit Freude Jesus nachzufolgen. Nie. Höchstens, wie man einen Hund motiviert, beim Regen rauszugehen. Aber jeder sieht es ihn an, dass er es eigentlich gar nicht will. Er ist unterwürfig, aber da ist kein Geist, kein Leben. Und wenn man auch Christen mit Schuld, mit Strafe oder mit Belohnung motiviert, hast du vielleicht ein konformes Verhalten, aber kein Leben. Ist tödlich für jede Gemeinschaft. Und liebe Freunde, wir dürfen getrost vertrauen, dass der dreieinige Gott der beste Pädagoge des Universums ist. Und darum motiviert Gott mit Liebe. Es stimmt, manchmal muss Gott zu niedrigen Stufen zurückgreifen, aber nur wenn er muss, damit wir nicht zugrunde gehen. Übrigens, darum lautet das größte Gebot nicht, du sollst Gott fürchten, auch nicht, du sollst nach der Belohnung trachten, auch nicht, du sollst gewisse Normen erfüllen. Das größte Gebot lautet, du sollst Gott lieben. Seht ihr? Es kann gut sein, dass in diesem Raum einige sind, die an Gott glauben. Aber ich habe eine Frage an dich. Liebst du Gott? Das ist ein großer Unterschied. Und ich kann euch nur wirklich, ich bin so gerne Christ, weil ich mich so geliebt weiß. Nicht wegen irgendetwas, das ich getan hätte. Mein Leben hat keine gute Vergangenheit. Es ist mir kürzlich mal bewusst geworden, auch vor 25 Jahren noch, war ich voll besoffen mit meinen Skigruppen und habe Dinge getan, für die ich mich heute schäme. Ich war Christ, Jesus gekannt. Und heute predige ich Christus auf der ganzen Welt die Frage, wann hat Jesus mich mehr geliebt? Damals voll besoffen am Biertisch oder heute hier auf der Kanzel? Die Antwort ist, er hat mich damals genauso geliebt wie heute. Und er wird mich im Himmel kein Stück mehr lieben, als er mich jetzt liebt. Denn Gott ist Liebe. Und diese Liebe, dazu brauchen wir eine Offenbarung. Wir können die nicht erfassen. Und darum betet füreinander und für euch um die Kraft des Heiligen Geistes. Denn nur in dieser Liebe werden wir frei. Und es ist so schön, wenn man zu Jesus zurückfindet oder zum ersten Mal zu Jesus kommt, du erkennst, das ist mein Gott. Mein Herr und mein Gott, hat Thomas gesagt. Als ich als 15-Jähriger zum Glauben kam, Gott war kein Fremder. Das war mein Gott. Weil er ist es immer gewesen. Und ich möchte ein Gebet sprechen. Ich weiß ja nicht, ob Leute hier sind, die Jesus noch gar nicht kennen. Wenn du heute hier bist und du kennst Jesus noch nicht, dann möchte ich dich von Herzen bitten, lass dich versöhnen mit Gott. Er wartet auf dich schon dein ganzes Leben. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen für dich. Und du darfst es in deinem Herzen einfach mitsprechen. Ich möchte dieses Gebet sprechen und vielleicht stehen wir dazu auf, wer in der Lage ist dazu. Herr Jesus Christus, ich komme heute zum ersten Mal zu dir. Und ich habe erkannt und geglaubt, wie sehr du mich liebst. Wenn auch nur in Anfängen, in Bruchteilen. Herr, ich habe mein Leben bis heute selber bestimmt. Bitte vergib mir diese Schuld, dass ich nie nach dir gefragt habe. Ich gebe dir jetzt mein Leben, meinen Leib, meine Seele, meinen Geist, mit meiner ganzen Vergangenheit, mit meiner Gegenwart und mit meiner Zukunft. Herr, übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich du so, wie du mich haben möchtest. Zu deiner Freude, zum Segen für andere Menschen und zum Segen für mich selbst. Danke, Herr, dass du mich ernst nimmst, weil du mich mehr liebst als jeder andere. Es kann doch jeder selber für sich beten.